Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Plattform. Heute ist der 10.12. Christian nickt. Am Mikrofon für euch in der nächsten Stunde Rainer Markus Walter, neben mir an der Technik Christian Hütter. Die heutige Plattform, die steht ganz im Zeichen der Fotografie beziehungsweise einer Fotografin, um genau zu sagen, Frau Donata Wenders. Donata Wenders gehört seit vielen Jahren zu den gefragten deutschen Fotografinnen. Ihre Kunst, mit Schwarz-Weiß-Material Licht und Schatten umzugehen, ist eines Helmut Newtons nicht fremd, und die tiefen Einblicke in die Seele der Fotografierten erinnert nicht selten an die stillen Momente einer Annie Leibovitz. Dennoch tragen die schwarz-weißen Momente Donata Wenders eine unverkennbare eigene Handschrift. Zu sehen sind 109 Exponate aus ihrem Schaffen ab morgen bis zum 7. März 2010 im Ulmer Stadthaus. Die Ausstellung Kleine Ewigkeiten wird heute Abend im Stadthaus eröffnet. Warum die Ausstellung diesen Namen trägt, welche Stellung die Schwarz-Weiß-Fotografie in ihrer Kunst einnimmt und wie sie es schafft, die Menschen in scheinbar intimsten Momenten abzulichten, darüber möchten wir unter anderem mit ihr in der kommenden Stunde plaudern. Denn sie sitzt mir jetzt hier gegenüber. Es ist mir eine große Freude. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Wenders.
Guten Tag. Freut mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
Heute Abend wird eröffnet. Steht die Ausstellung denn jetzt schon komplett?
Ja, die Bilder sind jetzt alle an den Wänden und es sind inzwischen nicht mehr 108, sondern 116. Also okay. Wir haben noch ein bisschen aufgestockt. Und wir sind jetzt noch dabei, die Titel an die Wände zu bringen und so ein paar Kleinigkeiten zu vervollständigen. Aber dann können die Türen geöffnet werden.
Wie lange sind Sie denn schon in Ulm? Wann haben Sie denn angefangen mit dem Aufbau?
Wir sind hier, Laura Schmidt und ich sind hier zusammen aus Berlin über Hamburg nach Ulm mit einem Transporter selber gefahren und sind hier Freitagnacht angekommen. Und Samstag haben wir alles ausgepackt, die Bilder in den Rahmen gesetzt, und seit Sonntag sind wir dabei, uns zu überlegen, wo welches Bild hinkommt, wo das perfekte Plätzchen für welches Bild ist.
Hatten Sie sich das im Vorfeld noch nicht überlegt? Wo welches, oder zumindest wie Bereiche mal gesplittet?
Ja, also so in der Theorie kann man sich eines ausdenken und dann ist die Praxis doch meistens ein bisschen anders. Es gibt so ein paar Schwerpunkte, es gibt so zwei Räume, die waren mir vorher schon recht klar, aber das sind auch die kleinen Räume. Und die anderen, da habe ich mir auch meine Gedanken vorher gemacht, ganz klar, aber das ist alles anders geworden, als ich dachte.
Wann haben Sie denn ursprünglich angefangen mit der Planung? Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie jetzt in Ulm sind?
Die Carla Nerath hat mich eingeladen und gefragt, ob ich meine Arbeit im Stadthaus zeige. Und dann bin ich mal nach Ulm gefahren und habe mir das Stadthaus angesehen. Und war auch sehr beeindruckt von den, sage ich mal, großflächigen Wänden, die es da gibt. Das war vor jetzt knapp einem Jahr. Mhm. Und ja, und da habe ich auch angefangen, mir zu überlegen, also okay, wenn ich jetzt alle Bilder so abziehe, wie ich es normalerweise mache, dann könnte es an der einen oder anderen Wand aussehen wie eine Briefmarke, so ein Bild. Und dementsprechend habe ich also einige Bilder im Laufe des Jahres mir überlegt, das muss richtig groß und das kann ich auch nicht so klein lassen. Also so ein paar Bilder sind einfach sehr gewachsen.
Das heißt, das ist jetzt keine Ausstellung, die man schon mal in dieser Form irgendwo gesehen hat, sondern das ist neu, und das haben Sie jetzt auch ganz speziell gesagt, so diese Fotos, diese Serien stelle ich mir jetzt zusammen. War das auch so eine Art Wunschtraum, der da jetzt in Verfüllung gegangen ist? Ist es in dieser Menge schon mal eine Ausstellung von Ihnen präsentiert worden?
Nein, also es ist eine ganz, ganz besondere Sache für mich, weil ich so viele so Bilder, haben bis jetzt in keine Galerie gepasst, wo ich was gezeigt habe. Und ich muss sagen, dadurch, dass dieses Haus eine ganz besondere Herausforderung ist, mit dem Licht, wie das Licht reinkommt, wie die Wände zum Teil wirklich, ich glaube, also mehr als 6 Meter hoch sind, ist auf jeden Fall diese Ausstellung ganz speziell für dieses Haus auch zusammengestellt und auch entwickelt, und auch, ich habe die Bilder auch dementsprechend für das Haus abgezogen von den Größen her. Und ich habe zusammen mit einem Labor gearbeitet in Hamburg, und der die Bilder mit mir zusammen abzieht oder für mich abzieht, Grauwert heißen die, das ist der Wolfgang Söder und der kam auch extra mit mir nach Ulm und hat sich das mit angeguckt, damit ich einen Gesprächspartner habe und mir nicht alles alleine überlegen muss, weil man kann sich dann in seinem Kopf doch ganz schön vertun. Und deswegen haben wir uns da zusammen überlegt, dieses Bild muss 2,80 groß sein oder das ist eine Reihe, die kann ganz klein sein und in einem ganz hinteren Raum, der wird ganz dunkel. Also wir haben uns da schon vorher sehr viel Gedanken gemacht, speziell für dieses Haus. Und das ist eine ganz, ganz, würde ich schon sagen, eine besondere Sache für mich, weil ich auch so einen Querschnitt zeige über die Jahre. Da sind Bilder drin zwischen 1995 und 2009.
Die Plattform am Nachmittag, heute ganz im Zeichen der Fotografie. Donata Wenders ist bei uns zu Gast. Heute Abend eröffnet ihre Ausstellung im Ulmer Stadthaus. Ich habe sie heute Morgen schon betrachten dürfen. Allerdings war sie noch nicht beschriftet, aber diese Bilder sprechen auch für sich. Die braucht man gar nicht unbedingt beschriftet haben. Allerdings hat Frau Wenders einiges Erleuchtendes dazu zu berichten gehabt. Und das ist irgendwie schade, dass das nicht alle mitkriegen. Gut, sie sitzt mir jetzt hier gegenüber. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, wie es jetzt dazu kam und warum sie jetzt ist, warum sie jetzt in im Stadthaus ausstellt und wie das zustande kam. Jetzt gehen wir mal ganz woanders hin. Frau Wenders, können Sie sich erinnern, wann Sie Ihre erste Kamera in der Hand hatten, beziehungsweise was Ihre erste Kamera war?
Ja, eigentlich ziemlich gut. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich habe so um die 9, 10. Da hat mir mein Vater seine alte Pentax geschenkt oder erstmal so zur Verfügung gestellt. Ich meinte, kannst du mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Das war noch mit Objektiven, wo man die in die Kamera reingeschraubt hat. Also wirklich, ja, und natürlich, das war eine 35mm Kamera und da habe ich damals schon nur schwarz-weiß reingetan in die Kamera und das hat sich bis heute nicht groß geändert. Die Kamera hat sich zwar verändert, aber nicht so sehr das Material da drin.
Nicht so sehr das Material. Und was waren Ihre Ihre Blickwinkel? Was haben Sie damals fotografiert? Was hat das kleine Mädchen Donata damals angesprochen? Sie lebten damals in Berlin, ne?
Ja.
Haben wir heute schon miteinander gesprochen.
Genau. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Ich habe damals alles Mögliche ausprobiert, bin Menschen, Leuten hinterhergerannt und ich glaube, ich war da, ja, also ich habe da technisch, das war ja alles manuell. Ja, ich bin eigentlich damals so Füßen und Leuten hinterher und irgendwelchen Details auch in der Natur. Da gibt's noch so ein paar kleine Bilder, die ich mir auch aufgehoben habe.
Da gibt's noch welche von damals.
Ja, aber nicht in der Ausstellung.
Nee, okay. Wie ging's dann weiter? Sie hat die erste Pentax hat da von Vatern hat da diese Begierde geweckt, ich möchte fotografieren und wann kam's dann die erste eigene?
Also ich muss sagen, ich habe dann ja den Weg über die Kamera, über die Cinematografie, über das bewegte Bild gegangen. Ich habe Kamera und Licht praktisch studiert und gelernt. Als Assistentin vor allen Dingen, da habe ich am meisten gelernt. Und dann bin ich erst viel später wieder zum stillen Bild, also zur Fotografie gegangen.
Das ist jetzt ganz interessant, das wusste ich nämlich jetzt noch nicht. Also Sie haben zuerst mal eine Filmausbildung gemacht. Haben Sie studiert oder war das eine praktische Ausbildung? Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich im Film auch irgendwie eine praktische Ausbildung machen, so wie im Handwerk, oder muss man da immer studieren?
Nee, also sowieso, als ich angefangen habe, das war also in den Mitte der 80er Jahre, da gab es nicht, also da gab es für mich keine Kameraschule, wo ich hätte hingehen können, weil mich die Kamera ganz klar also interessiert hat. Es gab also keine Kameraschule und für die Filmschule war ich damals zu jung und da musste man schon, ich glaube 25 oder so sein, bis man da anfangen konnte. Und so habe ich angefangen als Kameraassistentin über die Jahre zu lernen. Das ist eigentlich damals auch üblich gewesen, dass jeder Kameramann oder Kamerafrau wie ein Lehrling als Assistent lernt und dann durch die Erfahrung dann selber mal zum Director of Photography, wie das so schön heißt, hochsteigen kann.
War das Berlin oder München? Oder
Berlin,
Stuttgart?
Berlin, ja. Berlin, und dann gab es eine Zeit lang in Stuttgart und dann bin ich wieder nach Berlin und ich war in der Ausbildungszeit hauptsächlich in Berlin und natürlich, wenn, also die Filmprojekte, damit reist man ja meistens, die waren dann überall in Europa, sage ich mal, haben wir auch viel im Ausland gedreht, aber in Europa, und aber immer ging es von Berlin aus, das war so mein Standpunkt.
Damals war das Bild des deutschen Filmes ja noch oder ein ganz anderes, wie wir das heute haben. Heute hatte der deutsche Film plötzlich wieder international einen gesteigerten Wert. Es ist trotzdem irgendwo so ein bisschen der Autorenfilm geblieben, dass es sehr schön ist, finde ich. Aber damals war, in den 80ern, war der deutsche Film ja jetzt nicht gerade das Universum des Filmschaffens. Wie hatten Sie das denn empfunden? Waren das dann nicht so große Produktionen? Haben Sie Dokumentationen mitgemacht in dieser Zeit? Oder an was für Arbeiten waren Sie
da
beteiligt?
Ja, also bei deutschen Produktionen waren das kleinere Sachen, wie eben vor allen Dingen Dokumentarfilm. Aber es gab in der Zeit kamen viele Amerikaner und Australier und alle möglichen Produktionen nach Berlin. Und da habe ich dann das Glück gehabt, doch oft in den Studios mitwirken zu können, wo es dann wirklich große Spielfilme waren. Und das waren dann internationale Produktionen. Und dann habe ich selber die Kamera dann angefangen zu machen bei kleinen, also ganz am Anfang bei Hochschulfilmen, weil man da noch Fehler machen darf. Und dann ein paar Fernsehfilme und Kinofilme. Aber ich habe also bis in die Mitte der, naja, Anfang der 90er Jahre war dann, also da habe ich als bei ganz großen Produktionen assistiert, als Kameraassistent, und bei kleineren Produktionen dann selber die Kamera gemacht. Und so habe ich mich da, so hat sich das abgewechselt. Mhm. Und so habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt.
Okay. Ja, darf man ja mal am Rande erwähnen. Wahrscheinlich können sich sowieso die meisten denken, warum heißt die Frau Wenders zum Nachnamen? Da gibt's irgendwie so einen deutschen Regisseur, der so einen gleichen Nachnamen hat und diese haben irgendwas miteinander zu tun. Aber ich hatte im Vorfeld heute Morgen schon zu Ihnen gesagt, das soll nicht das Thema sein, denn wenn wir über den Wim sprechen wollen, dann könnten wir auch mit ihm sprechen. Deswegen sprechen wir jetzt mit Ihnen. Sie haben ihn auf jeden Fall dort kennen und wahrscheinlich auch lieben gelernt, denn Sie sind ja immer noch beieinander. Ja. War das auch im Rahmen von gemeinsamen Filmarbeit? Habt ihr da zusammen an einem Film gearbeitet?
Ja, also ich war Kameraassi und habe die Klappe geschlagen und habe jede Filmrolle dieses Films ist durch meine Hände gegangen. Und so haben wir uns kennengelernt. Beim Arbeiten lernt man sich ja am allerbesten kennen. Und das war ein Film, der ziemlich lang ging. Das waren Dreharbeiten, die immer wieder unterbrochen wurden, weil es Geld gefehlt hat. Und dann haben wir uns im Juni kennengelernt und das war auch so, waren so die Anfänge der Dreharbeiten und dann ging das bis Dezember. Und dementsprechend gut haben wir uns kennengelernt, aber wir waren beide so mit unserem Job beschäftigt, dass wir erst am Ende der Dreharbeiten gemerkt haben, dass wir füreinander gemacht sind. Und die ganze Crew hat hinterher gesagt, ey, ihr habt es ja gut vertuscht. Aber
war gar nicht so.
Was
war denn das für ein Film?
In weiter Ferne so nah hieß der Film.
Weiter Ferne so nah, verdammt, das kommt mir ziemlich bekannt vor.
Far Away So Close, in weiter Ferne so nah.
Hm. Far Away So Close, gibt es da nicht einen Song von U2 auch?
Richtig, Stay. Ja. Da gibt es also Nastassja Kinski hat da noch mitgespielt und der Gorbatschow war dabei. Und das war schon, auch Lou Reed ist wieder dabei, wie so öfters bei meinem Mann in den Filmen. Und ja, da waren eine Menge Leute dabei.
Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal Musik spielen. Die Donata hat auch Musik für heute. Wir haben das zusammen ausgesucht, eine Hälfte ich, eine sie. Als nächstes im Player sind die Jayhawks mit dem Track Save It for a Rainy Day. Den haben Sie rausgesucht. Was kann man dazu sagen?
Naja, also heute Morgen, inzwischen scheint ja die Sonne in Ulm, aber heute Morgen hat es ziemlich lange gepfleistert und geregnet und da dachte ich, das passt.
Jayhawks, save it for Rainy Day. Spaß dir für den Tag, an dem es regnet. Könnt ihr ja fast vielleicht sogar sagen, wenn man die neue Stadthaus-Ausstellung von Donata Wendes anspricht, vielleicht wird es nicht regnen, sondern schneien, weil wir sind mitten im Winter, aber auf jeden Fall diese kleine Ewigkeiten, die derzeit ab heute Abend eröffnet sind, sind auf jeden Fall was, was ich jedem nur ans Herz legen kann in den nächsten Wochen, wenn es dann vielleicht gerade mal so ist, dass man das Warme sucht. Donata Wendes sitzt mir gegenüber. Wir haben zuletzt gesprochen über Zeit an der Hochschule und über das Kennenlernen von Wim. Es gab dann einen Sprung über den Teich, wie Sie mir gesagt haben. Sie haben dann eine Weile lang in Amerika gelebt. Wie kam es denn dazu?
Nein, wir reisen oft an die verschiedensten Orte in der Welt, eigentlich ganz klar von den Projekten meines Mannes angetrieben. Und als wir in L.A., wir haben da einen Film angefangen zu drehen und dann haben wir das nächste Projekt gehabt und irgendwie nach anderthalb Jahren haben wir uns gesagt, Mensch, wir haben unsere ganzen Sachen in Deutschland und letztendlich leben wir gerade nonstop hier in Los Angeles. Lass uns doch unser Bett und unseren Schreibtisch hier in den Container packen und hier rüber holen und lass uns eine Weile hier leben. Es hat uns aus vielen verschiedenen Gründen sehr gut gefallen und auch gut getan. Und so kam es, dass wir in Hollywood gelandet sind.
Gleich so richtig Hollywood, ne?
Ja, in den alten Hollywood Hills haben wir uns ein Plätzchen gesucht.
Okay. Und wann war das?
Das war 97. Ich glaube, ja, 97 sind wir rüber. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich Amerika zu verdanken habe, dass ich wirklich den Mut gefasst habe, Fotografie weiterzumachen und mich wirklich auf die Fotografie zu stürzen. Und das liegt daran, weil in Amerika ist es ja so, wenn man was machen will, erzählt man die Idee und dann sagt man, Mensch, ich möchte das und das machen, oder man zeigt was und dann ist es immer so, oh, wonderful, yes, fantastic, it's great. Und man wird unheimlich unterstützt. Also egal, was man macht, es ist immer so, dass die Leute das gut finden, dass man selber was machen will. Also man kriegt immer Rückenwind von den anderen. Also als Beispiel, ich gehe in einen Laden, der so Fotoartikel hat. Fotopapier, Chemie, alles Mögliche, was man so in der Dunkelkammer braucht. Das mache ich also in Amerika und da sage ich also, ich möchte gerne was ausprobieren, ich habe da so eine Idee, ich würde ein Bild so und so gerne abziehen. Und in Amerika steht dann da einer hinter der Theke, der sagt, also da könnte man das nehmen und neulich habe ich das und das ausprobiert, diese Lösung könnte man eigentlich mit der zusammentun und da würde ich gerne mal wissen, was sie davon halten, was dabei rauskommt. Und dann habe ich noch eine Idee, also dieses Papier passt unheimlich gut dazu. Probieren Sie es mal aus, man geht mit so einem großen Packen und total inspiriert aus dem Laden raus. Hier in Deutschland stelle ich die gleiche Frage, jedenfalls in Berlin. Und ich liebe Berlin, also nichts gegen Berlin. Aber mit der gleichen Frage stoße ich in Berlin bei dem Mann, der hinter der Verkäufertheke steht, erstmal auf große Augen, langes Schweigen. Und der sagt mir dann, ja, überlegen Sie sich erstmal genau, was Sie machen wollen und dann kommen Sie wieder. Oder, also die haben einfach, man geht da raus meistens und man hat das Gefühl, okay, also ich brauche eigentlich gar nicht anfangen zu probieren, es wird eh nichts oder man wird entmutigt. Jedenfalls ging mir das so. Und als ich das erlebt habe in Amerika, deswegen hatte ich auch wirklich große Lust, da zu bleiben für eine Weile, weil mir das unheimlich gut getan hat.
Sie hatten gesagt, 97 sind Sie nach Amerika. Wie lange waren Sie dann insgesamt?
Wir waren dann bis letztendlich so 2004, 2005 sind wir wieder nach Deutschland zurück, nach Berlin. Ja, hatte auch viele verschiedene Gründe. L.A. war einerseits, also man kann ja in L.A. nicht zu Fuß irgendwo hingehen und das hat uns dann doch gefehlt, der europäische Lebensstil ist das eine. Dann war es ja damals noch die Bush-Ära, die uns wirklich dann zu sehr, sagen wir mal, auf den Magen geschlagen ist. Und es gab auch den Grund mit Familie. Die Familie war in Europa und man sah sich so selten. Und es gab so verschiedene Gründe, wo wir gesagt haben, okay, wir hatten eine tolle Phase hier in Amerika. Jetzt gehen wir wieder nach Europa zurück.
Dann haben Sie ja auch den 11. September in Amerika erlebt. Haben Sie da noch Erinnerungen?
Am 11. September war ich in Italien.
Okay. Und falsche Frage.
Ja, und ich war nicht da und wie jeder hat, habe ich auch so mein Erlebnis gehabt. Aber
ich habe das jetzt natürlich ganz speziell auf Amerika gemünzt, wenn Sie in Italien waren, dann lass mal das. schönes Thema für mich zumindest auch, da ich ja dem Ganzen nicht fremd bin, um mich jetzt hier zu outen. Mein eigentlicher Beruf ist Reproduktionslithograf, von daher sind mir Chemien und Entwicklungszeiten und all sowas nicht ganz so fremd. Ja. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn Leute tatsächlich noch Abzüge machen. Sie haben vorher ja schon erwähnt, dass für diese Ausstellung Abzüge en masse gemacht wurden, ganz stark nach ihren eigenen Vorstellungen. Heute Morgen beim Presserundgang ist mir eine Frage die ganze Zeit auf der Zunge gelegen. Ja. Sie haben ganz am Anfang erwähnt, dass Sie dieses Abzüge machen lassen, dann auch ein Stück weit manchmal aus der Hand geben. Ja, also da einen Mann ihres Vertrauens haben. Nun ist es ja so, wer selber fotografiert und weiß, wie man entwickelt, der weiß, dass man damit eigentlich eine eigene Kunstform prägt. Ja. Sie müssen diesem Mann ja ganz schön vertrauen.
Ich vertraue ihm sehr. Das ist natürlich etwas, es hat sich entwickelt. Das ist eine Beziehung, die sich langsam aber sicher entwickelt. Ich habe ja in Los Angeles ein eigenes Labor gehabt und habe einen fantastischen Mann auch dort gehabt und auch eine ganz wunderbare, man sagt eigentlich Laborantin, kann man eigentlich nicht sagen, also ein Printer, ja. Und ich war sehr verwöhnt von dort und dann musste ich mir in Deutschland wieder jemand suchen und dachte, na, in Berlin finde ich sicher jemand. Und ich bin da unheimlich lange rumgelaufen und habe niemanden gefunden, wo ich sagte, so, das klickt. Bis ich dann von Jim Rakete, ist noch ein Fotograf, Bekannter aus Berlin, der hat mich dann zu Grauwert nach Hamburg geschickt. Der meinte, probier doch da mal dein Glück. Und das hat dann gefunkt. Und es liegt daran, dass für mich nicht die Perfektion so wichtig ist als die Individualität eines jeden Abzugs. Also jedes Bild hat, wie wenn man, sag ich mal, auch etwas mit der Hand zeichnet oder malt, hat für mich das Foto, das sind alles Einzelabzüge, Handabzüge. Das heißt, kein Bild wird genau so wieder aussehen, wie das, was man jetzt hier im Stadthaus sieht. Bei vielen, natürlich, wir versuchen immer wieder da nah ranzukommen, weil das so ist, wie man es jetzt sieht. Das ist so, wo ich gesagt habe, das finde ich super so. Aber da braucht nur die Temperatur der Chemie ein bisschen anders sein und schon wird das auch nicht ganz gleich. Das mag ich auch daran und deswegen würde ich auch, ich hoffe, dass ich noch lange weiter analog fotografieren kann und auch weiter in die Dunkelkammer kann, weil zum Beispiel sind einige Bilder im Stadthaus zu sehen, die von ihrer Struktur her wirklich aussehen wie eine Zeichnung oder wie eine Radierung. Und das ist etwas, was ich in L.A. in der Dunkelkammer, sage ich mal, gefunden habe, dadurch, dass ich einfach darum experimentiert habe. Und andere Leute hätten das vielleicht als Fehler gedacht. Und für mich war das, habe ich gedacht, das ist eine ganze Serie, habe ich dann aus einer, aus einer Technik gezogen, die, wie gesagt, der Zeichnung und der Radierung sehr, sehr nahe kommt.
Ja. Das angucken und damit sind dann viele Fragen beantwortet. Dann weiß man auch, von was die Donata gerade gesprochen hat. Ja. Jetzt machen wir einfach nochmal Musik. Ich habe nochmal einen Track, den die Frau Wenders jetzt rausgesucht hat. Und zwar kommt der von Sam Phillips, nennt sich Taking Pictures, Nomen est Omen. Mhm. Warum Sam Phillips, warum Taking Pictures?
Taking Pictures haben wir jetzt rausgesucht, weil wir dachten, gut, das passt natürlich zum Thema des Nachmittags jetzt. Aber Sam Phillips kann man auch in der Ausstellung sehen. Ich habe sie fotografiert, ich habe das Cover von dem Album gemacht und habe das deswegen gemacht, weil mir sie und ihre Musik unheimlich gefällt. When I take a picture of the
sea. Sam Phillips, Taking Pictures. Wir sind auch immer in der Plattform, inzwischen schon knapp die Halbzeit. Diese Plattform, die sich heute mit der Fotografie und dem Gespür für Fotografie und vor allem mit einer Dame, die fotografiert, beschäftigt. Mit Donata Wenders, die mir gegenüber sitzt. Zuletzt haben wir gesprochen über die Technik, über das Abziehen, über die Schwarz-Weiß-Entwicklung. Thema, über das wir beide, haben wir gerade festgestellt, lange reden können. Wir wollen ja unsere Hörer jetzt nicht mit diesen mit Chemieanteilen hier langweilen, sondern ich möchte jetzt einen ganz anderen Bereich, der mich heute Morgen beim Betrachten Ihrer Ausstellung sehr fasziniert hat. Wenn man Ihre Bilder betrachtet, erscheinen die Menschen oft sehr bei sich selbst zu sein, beziehungsweise sie machen nicht den Anschein, dass sie beobachtet werden. Haben Sie da ein Rezept dafür, wie Sie die Menschen, auf die Menschen zugehen, die Sie fotografieren wollen, dass sie so, solche Bilder bekommen?
Tja, Rezepte, das ist immer eine schwierige Sache. Ich kann ein bisschen beschreiben, was ich da für einen Ansatz habe. Also für mich ist ein, wenn ich mit jemandem Fotos mache, also wo es eine verabredete Sache ist, wenn ich jetzt nicht auf die Straße gehe, dann frage ich diese Person, was sie so gerne macht oder bei was ich diese Person fotografieren darf. Also das heißt erstmal ganz, ganz generell gesagt, ich inszeniere überhaupt gar nicht. Und für mich ist ein Fotoshooting, sage ich jetzt mal, eigentlich ein Dialog oder ein Gespräch ohne Worte. Das heißt, das, wie soll man das sagen? Also wenn wir beide jetzt meinetwegen einen Fototermin hätten, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde gerne mal mit ins Studio kommen und würde den ganzen Tag um sie rum sein. Oder so viele Stunden ich kann oder so viel es möglich ist. Am besten in einer Zeit, die sie besonders gut finden und wo sie sich wohlfühlen und die auch die Musik spielen können und aussuchen können, die sie gut finden. So, dann sind sie jetzt schon mal in ihrem Element. Und wenn sie in ihrem Element sind, dann können sie davon ausgehen, dass sie mich nach einer Weile auch, dass es okay ist, dass ich da bin. Nicht, dass sie mich ganz vergessen, aber sie haben sich dran gewöhnt, sie machen eh ihr Ding und sie lassen mich praktisch dann teilhaben an dem, was sie gerne machen. Und das ist so die Grundbasis. Und wenn ich dann um sie rum bin, dann gibt es manchmal so Situationen, wo ich sage, hey, kannst du das jetzt nochmal machen, dass du dich da so rüberbeugst oder dass du diese Bewegung nochmal machst? So ein bisschen vergleichen würde ich das eigentlich so, wie wenn man sagt, kannst du das nochmal sagen? Ich habe das noch nicht richtig gehört. Und so ist für mich auf jeden Fall so ein Fotosession ein Gespräch ohne Worte halt mit der Kamera. Das heißt, auch derjenige, der vor der Kamera sitzt, entscheidet ganz klar, was er mir mit seinen Gesten und mit allem, was er da zum Ausdrücken hat, was er mir erzählen will. Nur ohne Worte. Und deswegen ist ein Bild für mich, ein Foto, was ich zwar gemacht habe, aber ein Foto ist nie mein Foto. Wir sehen in dieser Ausstellung kleine Ewigkeiten nur Bilder, die mindestens immer zwei gemacht haben, nämlich der vor und der hinter der Kamera. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wenn man so auf die Straße geht. Hm. Da kann man vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber die Porträts, die ich mache, sind da, was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Leute sich super wohlfühlen und sicher fühlen in ihrer Haut. Da gibt es dann zum Beispiel Situationen, wo ich auch Leute nicht kenne Also sagen wir mal, es ist beim Theater hinter der Bühne. Ich gehe dahinter, weil mich das interessiert. Und dann habe ich über die Zeit gemerkt, dass ich immer dann einen guten Austausch habe, sage ich mal, fotografisch einen guten Austausch habe, wenn die Person sich in ihrer Haut wohlfühlt oder sicher fühlt. Und deswegen ist bei mir die Kleidung zum Beispiel super wichtig. Also wenn sie was anhaben, indem sie sich wohlfühlen, dann verhalten sie sich gelassener, so selbstbewusster, als wenn sie was anhaben, wo sie sich eigentlich so reingesteckt fühlen. Und dann kann ich viel mehr von ihnen sehen. Das heißt, für mich ist es super wichtig, dass sie zum Beispiel an dem Tag was anhaben, worin sie sich wohlfühlen. Das sage ich jedem, der mit dem ich was mache. Wenn ich also die Leute nicht kenne, da hatte ich mal so eine Situation, man sieht in der Ausstellung auch ein Bild, wo eine Frau, also ein ganz nahes Porträt, und da ist ein Schleier vor dem Gesicht. Und dieser Schleier, durch diesen Schleier guckt sie direkt auf uns, also zu mir, zum Betrachter. Und ich hatte so das Gefühl, Mensch, die guckt mir direkt vom Herz durch das Auge, durch den Schleier in die Linse. Und zwar also so direkt, obwohl sie mich nicht kannte, hat sie ganz viel von sich gezeigt. Und ich bin der Meinung, dass sie das gemacht hat, weil dieser Schleier vor ihrem Gesicht war. Und sie hat sich, das ist meine Theorie, sie hat sich sicher gefühlt, sie hat sich geschützt oder ja, irgendwo hinter dem Schleier geschützt gefühlt. Man kennt es ja von so Frauen, die, ich will jetzt gar nicht von verschleierten Frauen reden, aber so bei Hochzeiten oder so, da das hat wirklich einen Schutz. Obwohl es nur so ein dünnes Tüchlein ist, ist das ein Schutz. Und ich kann durch diesen Schleier, wenn ich da durchgucke, da habe ich eben die Chance gehabt, immer wieder ist mir das aufgefallen, Menschen durch etwas, durch Glas oder solche dünnen Tücher, dass die unheimlich direkt sein können. Und ich glaube, das ist, weil die so sich in ihrer sehr sehr bei sich sind, obwohl sie vor der Kamera stehen.
Ja, sie sagt gerade Glas. Das sind ja in der Ausstellung nochmal, glaube ich, zwei oder wenn nicht sogar drei Aufnahmen, wo Menschen durchs Glas auf sie blicken. Der kleine Junge im Auto ist ja, so ein Beispiel.
So eine Autoscheibe.
Ja. Und da sagen sie, also das ist diese Erfahrung, die sie gemacht haben, dieser Schutzschild, der lässt dann doch den Blick durch zum Fotografen.
Ja.
Das ist ihre Erfahrung.
Ja, meine Erfahrung zum Beispiel, also dieser kleine Junge in Butte, Montana, der saß in seinem Auto, also nicht in seinem Auto, sondern in einem Auto seiner Eltern, und ich kam da als Touristin vorbei. Und man muss sich vorstellen, die Fensterscheiben waren hoch gedreht, also er war ganz klar hinter der Fensterscheibe und die Tür war zu. Er fühlte sich sicher in dem Auto seiner Eltern. Es war auch ganz klar, der ist da nicht das erste Mal drin, der wartet oft in dem Auto. Und der hat eben so rausgeguckt. Und ich war eine wildfremde Person mit so einer Linse auch noch vor der Nase. Und der hat mich einfach angeguckt und angeguckt und angeguckt. Und also ich habe das Foto gemacht und ich wusste, ohne dieses Fenster hätte der sich hinter dem Sitz verkrümelt. Da wäre das Foto nicht entstanden. Und ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht.
Nun gibt's natürlich, das ist jetzt diese ganz, ganz persönliche Geschichte, die in dieser Ausstellung auch deutlichst zu sehen ist. Ich hatte Sie ja gefragt, wie heute Morgen, wie weit das privat ist, privat in Anführungszeichen. Sie sagten, die ganze Ausstellung ist privat, sprich, die ganze Ausstellung sind keine Auftragsarbeiten gewesen. Sie arbeiten ja aber auch mit für Auftraggeber in ganz anderen Dingen. Ich sage nur, soweit ich weiß, Marie Claire, Rolling Stone war mit dabei, um nur zwei der populären zu nennen. Die Liste ist, glaube ich, ziemlich lang. Ich habe sie nicht auswendig gelernt. Ist das für Sie so ein totaler Cut? Also ist das dann, Sie schalten ab, das ist dann ganz anderes Fotografieren, oder geht da auch was von dieser Art, was Sie jetzt erzählt haben, mit in die Auftragsarbeiten rein?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ist es das, was Sie jetzt privat, ich würde eher sagen, es ist persönlich, okay. Weil es sind dann, ja, das sind dann auf jeden Fall Bilder, die ich mache, wenn ich keinen Auftrag habe. Wenn ich einen Auftrag habe, es kommt natürlich ganz drauf an. Es gibt natürlich die herrlichen Aufträge, wo man den Auftrag hat, mach mal. also zu dem und dem Thema oder geh mal Backstage fotografieren und wir wollen gerne deine Handschrift und wir wollen gerne deinen Stil. Das ist natürlich dann die Idealvariante. Und dann gibt es natürlich auch andere Aufträge, wo man Sachen erfüllen muss. Nicht zuletzt, also bei Zeitschriften ist es die eine Sache, aber auch ich sage jetzt mal, am Filmset als Standfotograf, da hat man keine andere Aufgabe, als genau das zu fotografieren, was zum Beispiel im Film, was man im Film sieht, und die Zeitschriften wollen die Stars sehen. Und das ist gar nicht so mein Anliegen, ist ja gar nicht mein Interesse. Das heißt, da muss ich mich voll auf etwas anderes einlassen und ich muss sagen, der Druck, der so auf mir liegt, ich empfinde das manchmal als Druck, als etwas Unangenehmes, dass man Sachen machen muss, an denen man gar nicht interessiert ist. Und ich würde sagen, dass meine Arbeit längst nicht so gut ist in den Bereichen, wie wenn ich das machen kann, was mich interessiert. Ich werde schlechter, finde ich. Aber also das ist so meine Erfahrung und ich mache das immer wieder, aber es ist dadurch, dass ich, sagen wir mal, nicht das Interesse habe, jetzt okay, meinetwegen Sam Shepard und T-Bone Burnett in einem Film, sie haben da zusammen an einem Film gearbeitet, alle Leute wollen gerne, dass die beiden zusammen auf einem Foto sind und diese Jagd, ja, dass die beiden da mal willig vor der Kamera stehen und nicht, das ist so ein Akt. Es ist eigentlich nicht mein Interesse und deswegen ist es etwas, ja, was ich natürlich, ich mache es, aber mein Interesse liegt woanders.
Stammhörer haben es erkannt, das waren die Phonehertz mit Subject Beautiful, das schöne Subjekt. Wir haben Donata Wendes hier bei uns im Studio und wir sind auch schon in der letzten Runde unserer heutigen Plattform 1652. Die Zeit geht immer ziemlich schnell vorbei, Wenn man sich interessante Sachen zu erzählen hat. Sie hatten sehr interessante Sachen bei sich. Wir könnten auch Leute noch mal eine Stunde quatschen. Ich glaube, überhaupt kein Problem damit. Aber unsere Sendezeit geht zu Ende. Deswegen möchte ich jetzt unbedingt in der letzten Runde hier einfach auch noch auf die Ausstellung, die heute Abend eröffnet wird und bis zum 7. März im Stadthaus zu sehen wird, eingehen. Auf jeden Fall, Sie haben die letzten paar Tage aufgebaut. Es sind 2 Stockwerke mit einbezogen, nicht 3, wie das mal schon häufig im Stadthaus der Fall ist, sondern 2. Aber dennoch über 100, was waren es?
Ja, 29, wir haben jetzt 116
Exponate zu sehen. Wenn man in die Ausstellung reingeht, erste Strecke ist, ich sag mal, die Amerika-Strecke ist die Wim Wenders-Strecke. Warum das am Anfang?
Wim Wenders-Strecke würde ich eigentlich nicht sagen. Das ist ja, sind ja meine Bilder, die ich zwar während der Dreharbeiten gemacht habe.
Okay.
Aber dann doch, es sind sozusagen Bilder, die zwischen den Dreharbeiten entstanden sind. Und während der Dreharbeiten in den Zwischenzeiten, wo eben nicht gedreht wurde. Und die haben wir deswegen da hingehängt, weil die einfach perfekt in das Rondell passen und einen da mit so einem guten Schwung ins Haus führen. Man kann auch im dritten Stock anfangen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Ausstellung im dritten Stock anfängt. Also ich würde da als erstes ganz hoch gehen und dann runtergehen. Aber jeder macht das anders und das Haus ist ja auch nicht so konzipiert, dass man da eine strenge Regel aufbauen kann. Oder man kann also entweder am zweiten oder am dritten anfangen und deswegen, das ist so, es ist einfach ein großer Teil meiner Arbeit. Ich bin mit meinem Mann sehr viel zusammen und auch sehr gerne zusammen und wir wollen auch nicht so viel auseinander sein. Deswegen bin ich eben bei seinen Filmen auch dabei und er ist ein ganz wichtiger, wenn nicht der wichtigste Teil in meinem Leben. Und insofern ist das ganz richtig, dass das da so hängt.
Das ist also das quasi das Intro. Es sind aber schon, wenn man es jetzt so mal in der Gesamtheit betrachtet, schon ein bisschen so thematische Gruppen zu entdecken.
Ja.
Also der Anfang, wie gesagt, diese beiden Filme, Aufnahmen, die am Rande des Films entstanden sind. So, ist das so? Okay.
Ja.
Danach kommt ja dann auch auf der rechten Seite noch mal Film, nämlich Buena Vista
genau, das geht dann
Aufnahmen
weiter.
Aus Kuba und in diesem Zwischengang, dieser schmale Zwischengang, da kommen diese ganz kleinen Bilder. Mhm. Da fängt im Prinzip ja ein neues Thema an.
Mhm.
Diese kleinen waren, jetzt helfen Sie mir.
Das sind so Stadtaufnahmen,
genau.
Von Weitem, die eben so ein bisschen so einen malerischen Touch bekommen.
Wo Sie auch gerade mit Entwickeln und so wieder gearbeitet haben. Dann in der Ecke, ein Stück weiter hinten, haben wir sind nicht so viele, aber sehr schöne Aufnahmen von der Modenschau.
Ja, so hinter den Kulissen von einer Modenschau oder vom Yamamoto. Wer sich in der Mode auskennt, kennt Yoshi Yamamoto. Dann geht das weiter. Hinten gibt es das sogenannte Kabinett. Da sind Bilder drin von einer japanischen Reise. Ja, dann gibt es weiter Stadtbilder und dann gibt es im oberen Stockwerk Bilder, die... Also ich habe gedacht, in diesem oberen Raum, ne, da guckt das Münster ja ganz massiv in den Raum rein. Und da dachte ich, das passt eigentlich, wenn ich da so ganz kontemplative Bilder reinhänge, die ich auch viel habe. Porträts vor allen Dingen und Menschen, die sehr bei sich sind, wie Sie das vorhin auch schon gesagt haben.
Ich würde sagen, wir sind eigentlich am Ende angekommen. Es lohnt sich einfach, diese Ausstellung anzuschauen. Heute Abend, beziehungsweise ab morgen sind dann auf jeden Fall auch die Beschriftungen dran.
Heute Abend hoffentlich schon.
Ja. Heute Abend ist offizielle Vernissage, kann man so nennen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ist die frei zugänglich?
Ja.
Ja, also wer sie jetzt gehört hat, wer Interesse hat, heute Abend ist die Künstlerin auch vor Ort.
Ja, ich bin heute natürlich da, zum Signieren und so weiter. Und ich bin morgen auch immer mal wieder im Stadthaus und fahre dann morgen Abend erst weg.
Also, Frau Wenders, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War sehr schön, mit Ihnen zu plaudern.
Vielen, vielen Dank auch.
Ich wünsche Ihnen weiterhin von Herzen viel Erfolg und viel Spaß, vor allem bei Ihrer Leidenschaft, dem Fotografieren. Und wer weiß, vielleicht hören oder sehen wir uns ja hier mal wieder.
Prima, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Gut. Am Mikrofon war für euch Rainer Markus Walter, mir gegenüber Donata Wenders und die Technik hat heute der Christian Hütter erledigt. Ciao und noch viel Spaß auf unserer Frequenz.